Ich fange mal mit einer Frage an, die ich auch immer mal schon stellen wollte, weil die habe ich auch schon immer oft gehört. Wer weiß denn noch seine Jahresvorsätze? Oder hatte einer Jahresvorsätze? Für sich, in gewisser Weise. Und ich hatte mir eine gesetzt. Und zwar habe ich mir nämlich Ende 2021 gedacht, okay, mit was willst du ins nächste Jahr 2022 starten? Und da habe ich mir gedacht, gut, was liest du denn jetzt? Und ich wusste nicht so, was ich lesen soll. Und es ist auch vielleicht ein bisschen komisch, jetzt davon zu sprechen, von Neujahrsvorsätzen, weil wir haben ja jetzt Ende August schon, wie ihr bemerkt habt. Ist ein bisschen her. Und ich habe Gott das gefragt, so, okay, was hast du vor? Was hast du für mich geplant? Was soll ich als nächstes lesen? Was sind deine Gedanken, die du mir mitteilen möchtest? Und es kam nichts, die ganze Zeit nichts. Was liest du denn? Hast du das in das Buch reingeguckt? Okay, war jetzt auch nicht so spannend. Irgendwie hat mich nichts gepackt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, gut, dann liest du halt jetzt nochmal die 4 Bücher aus dem Neuen Testament, weil irgendwas wird dir Gott ja schon zeigen. Und irgendwann war es dann auch so, ich bin über Verse gestolpert, die stehen in Matthäus. Da hatte ich echt eine längere Zeit, erstmal mit zu grübeln. So, ist das denn jetzt auch das, was auf deinem Herzen irgendwie ist, was Gott für dich vorgesehen hat? Und irgendwann war es auch noch lustigerweise, dass der Helmer auch noch die Stelle vorgelesen hatte. Und es waren dann so 3 Wochen dazwischen, wo ich mir dachte, okay, nimmst du die Stelle? Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie lässt sich diese Stelle anscheinend nicht los. Und diese Stelle in Matthäus ist in Kapitel 16, die Verse 24 bis 26. Aber ich möchte jetzt erstmal nur den Vers 24 lesen. Da steht bei mir, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Klingt nicht ganz so einfach, oder? Ich habe den Vers davor nie wirklich wahrgenommen und lustigerweise hatte ich den sogar schon in meiner Bibel markiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lies ihn auch mal öfter. Nicht einfach nur dieses so, ich mache meine stille Zeit und ich will es überfliegen, sondern ich konzentriere mich wirklich nur auf diese Verse. Und dann ist mir in dieser Vorbereitung auf die Predigt immer eine Sache in den Kopf gekommen. More like Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so einen Gedanken ähnlich hatte. Und das hat mich aber auf jeden Fall einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann die Evangelien gelesen und habe gesehen, okay, was hat Jesus gemacht? Okay, Jesus hat Kranke geheilt, okay. Ich werde mehr für Kranke beten. Jesus hat seinen Nächsten geliebt. Okay, ich werde versuchen, meinen Nächsten mehr zu lieben. Was noch? Jesus hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Okay, ich werde mehr stille Zeit machen und versuche, das noch zu machen und das noch zu machen und hier noch einen Haken an der Checkliste abzuhaken und versuche, krafthaft ein guter Christ zu sein und mehr zu werden wie Jesus. Und das erfordert Kraft, zu denken, wir müssen krampfhaft so zu werden wie Jesus. Und ich habe Jesus das gefragt, ob das der Weg ist, alles richtig zu machen, um krampfhaft mehr zu werden wie er. Weil was müssen wir wirklich tun, um mehr zu werden wie du? Und das hat mich diese mehreren Wochen oder die Monate jetzt mehr begleitet. Weil man hört doch eigentlich immer mehr davon, dass man sich mehr lieben soll. Dass man auf sich Acht geben soll, über Selbstachtsamkeit, Selbstverwirklichung, Selbstvermarktung, alles Mögliche selbst, aber doch nicht, dass man sich selbst verleugnen soll. Das habe ich noch nie irgendwo in einem Post gelesen. Im WhatsApp-Status, im Instagram-Status, irgendwo habe ich noch nie sowas gelesen. Und habe nie so gedacht nach dem Motto, ja, das ist voll der super Text, das ist voll der super Vers, das hat mich echt ermutigt in meinem Tag, in meiner Situation. Noch nie, dass man sich selbst verleugnen soll. Das klingt doch eher nach, ich darf kein Selbstwertgefühl haben, ich bin das Opfer, ich muss immer den untersten Weg gehen, der am dreckigsten und am schwierigsten ist. Klingt nicht besonders lebensfroh. Und ich denke mir auch, dass dieser Vers jeden Menschen und jeden Christen auch echt fertig machen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Weil man vielleicht von sich zu hoch denkt und meint, ach, ich habe es doch nicht nötig, mein Kreuz selbst auf mich zu nehmen. Aber die Botschaft der ganzen Bibel sagt doch aus, dass Gott dich liebt und genau du so wichtig für ihn bist. Er hat jedes Haar auf deinem Kopf gezählt, er hat jeden Tag von dir in sein Buch geschrieben. Ja, du bist Gott wertvoll. Es ist okay darüber, wenn du denkst, dass Gott dich liebt. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Aber was bedeutet das, dass wir uns selbst verleugnen sollen? Was will Gott uns damit sagen? Und wie ich am Anfang auch meinte, manchmal muss man vielleicht den Bibeltext etwas genauer anschauen und ein bisschen drüber graben und ein bisschen mehr Zeit investieren. Und da ist mir aufgefallen, dass in diesem Vers zwei Selbst sind. Das eine Selbst, das wir verleugnen sollen, damit das andere Selbst nicht Schaden nimmt. Weil was nützt es mir, die ganze Welt zu gewinnen, wenn mein Selbst davon Schaden nimmt? Und wenn wir uns jetzt diese zwei Selbst als Bild aufteilen würden, würden wir sagen, das erste Selbst, das sind wir, ein Strichmännchen, wenn man es auch wirklich nur aufs Bild bezogen würde. Wir sind wertvoll, wir sind geliebt, wir sind geschätzt von Gott. Er kennt dich, er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Er liebt dein Herz. Das zweite Selbst, was wir da lesen, ist dein Herz. Er liebt dein Herz. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Selbst, das wir schützen sollen, damit das andere keinen Schaden nimmt, und dem Selbst, das wir verleugnen sollen? Ein ganz wichtiges Wort in diesem Text ist Welt. Wir leben in dieser Welt. Wir wachsen auf in unserem Elternhaus, im Kindergarten, in der Schule, in der Uni, Arbeitsplatz und so weiter. Wir wachsen auch auf hier in unserem Land, in Deutschland. Und auch diese Welt liebt Gott. In der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott liebt diese Welt. Aber wenn wir uns die Lehre von Jesus genauer anschauen, dann spricht Jesus immer wieder über das Reich Gottes und vergleicht es mit dieser Welt. Das Reich Gottes ist das, wo Jesus König ist. Wo Gottes Wille passiert, wo wir uns ausrichten nach dem, was Gott will. Und uns immer wieder fragen, was hast du vor mit mir? Das Reich Gottes ist das, wo Jesus regiert. Das steht in Römer 12, Vers 2. Gottes Reich ist alles, ist all das, was gut ist und vollkommen ist, woran Gott Freude hat. Nur die Maßstäbe dieser Welt sind nicht immer nach Gottes Willen ausgerichtet. Aber wir leben ja nun einmal in dieser Welt. Und dieser Text sagt aus, was wir versuchen zu tun. Wir versuchen, diese Welt zu gewinnen. Wir versuchen, klarzukommen in dieser Welt, in unserem Alltag. Wir werden geboren in unserer Familie, und was wir brauchen als Kinder, ist die Anerkennung und die Sicherheit und die Liebe unserer Eltern. Wir versuchen, diese Anerkennung zu gewinnen, und für manche ist das vielleicht einfacher, weil sie überschüttet werden mit Liebe. Andere wiederum müssen sich richtig anstrengen, diese Liebe von ihren Eltern zu kriegen, sich zu verdienen. Oder in der Schule, oder auch im Alltag, oft in der Uni, am Arbeitsplatz. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du gut angekommen bist, dass es dir leicht fällt, dich mit deinen Mitkameraden, mit deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden leicht anzufreunden, sie auf deine Seite zu holen, sie für dich zu gewinnen. Aber vielleicht hast du auch eher Probleme damit und dir fällt es richtig schwer, mit den Leuten klarzukommen, dass du diese Anerkennung der Leute gewinnst. Und wir versuchen, unseren Platz zu erkennen und zu erkämpfen in dieser Welt. Wir kämpfen darum, dass wir geliebt sind, ja, dass wir jemand sind, dass die Welt auf unserer Seite ist. Und was wir dann machen, wir versuchen uns, ich sag's mal, ein bisschen aufzupolieren. Wir versuchen besser uns darzustellen, weil so wie wir sind, sind wir nicht gut genug. Und wir passen uns an. Unsere Verhaltensweise, vielleicht erzähle ich die Geschichte vom Wochenende nochmal ein bisschen besser, damit die Leute denken, wow, ey, der ist ja cool drauf, was macht der denn für Sachen? Hauptsache, wir kommen gut an, dass wir diese Anerkennung dieser Menschen gewinnen. Wenn wir versuchen, diese Anerkennung zu gewinnen, bauen wir eine Art Schutzschild um unser Herz. Wir packen eine Maske, eine Mauer um unser Herz, damit ich diese Welt gewinne, damit ich besser dastehe in dieser Kultur, damit ich vielleicht sogar mehr und mehr Follower auf Instagram bekomme. Oder sonst wie. Hauptsache, dass die Leute mich lieben und nicht haten. Wir versuchen uns irgendwie anzupassen, um diese Welt zu gewinnen. Das andere, was wir tun, steht ebenfalls in diesem Text. Und da steht, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwillen verliert, wird es finden. Das heißt, wir versuchen auf der einen Seite diese Welt zu gewinnen, auf der anderen Seite versuchen wir unser Leben zu retten. Wenn wir verstehen, dass diese Welt nicht immer nett ist und es auch manchmal richtig hart ist, hier zu leben. Wir werden vielleicht verletzt von unserem Elternhaus, von Freunden, Arbeitskollegen. Wir werden vielleicht gemobbt in der Schule. Und wir sagen, okay, niemand darf herausfinden, wie ich wirklich bin. Und wir bauen eine Art eine Schutzschicht um unser Herz, weil wir nicht wollen, dass uns irgendjemand angreift. Und wir haben Strategien entwickelt, wie wir unser Leben retten, aber unser Herz schützen. Und dieses System hat jeder irgendwie vor uns auf eine Art und Weise. Jeder hat seine Strategie. Und vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, ich muss mich richtig anstrengen, diese Anerkennung zu gewinnen. Oder du hast innere Glaubenssätze, die sagen, okay, ich lasse niemanden an mich ran, weil ich nicht möchte, dass derjenige mich so kennt, wie ich wirklich bin. Und im Laufe unseres Lebens entwickelt sich diese Schutzschicht um unser Selbst und die nennt sich Ego. Unser Ego geht vor, wir zu sein, aber unserem Ego geht es nicht darum, wir zu sein, sondern unserem Ego geht es darum, anzukommen in dieser Welt. Bei unseren Mitmenschen, dass wir unser Leben retten, aber unser Herz schützen. Weil unser Ego arbeitet mit Stolz und mit Angst. Und wir versuchen krampfhaft, uns abzusichern und irgendwie sicher zu sein und wollen unbedingt diese Anerkennung dieser Menschen gewinnen. Und Jesus sagt, dieses Ego musst du ablegen. Du kannst mir nur nachfolgen ohne dein Ego. Du kannst mir nicht nachfolgen, wenn um dein Herz eine riesige Schutzmauer gebaut ist. Wenn es dir darum geht, die Anerkennung der Menschen zu gewinnen oder dein Leben zu retten, dann wirst du mir nicht richtig nachfolgen. Du wirst eine Mauer zwischen uns bauen und Jesus sagt, dieses Ego, was manche auch vielleicht das falsche Selbst nennen, musst du ablegen. Es kann dir nicht darum gehen, die Welt zu gewinnen. Es kann dir nicht darum gehen, dein eigenes Leben zu retten und alle Sicherheit vielleicht auf deine Seite zu bringen und dich daran irgendwie festzuhalten, sondern Nachfolge bedeutet, dass du dein Ego loslässt, deine Suche nach Anerkennung loslässt, deine Suche nach Sicherheit loslässt, deine Schutzmauer fallen lässt und mit offenem Herzen zu Jesus gehst und sagst, ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir und ich öffne dir mein Herz und ich versuche nicht irgendjemandem etwas anderes zu beweisen oder zu sein, um mich nicht zu schützen, sondern ich folge dir mit verletzlichem, freien, offenen Herzen nach, so wie du mich geschaffen hast. Und ich möchte euch ein paar Geschichten aus der Bibel erzählen, wie Jesus das gemacht hat. Da gab es zum Beispiel die Geschichte vom reichen Jüngling, die steht in Markus 10. Der ist zu Jesus gegangen und hat ihm gesagt, Jesus, was muss ich machen, um ewiges Leben zu erlangen? Und Jesus antwortet, du weißt ja, du musst Gottes Willen tun und all die Gesetze befolgen. Ja, das ist ja super, sagt der Jüngling, das habe ich alles gemacht, ich habe die Gesetze befolgt von Anfang bis zum Ende, habe alles abgesichert, Checkliste erfolgreich erledigt, ha, jetzt kann ich dann jünger werden und ewiges Leben bekommen, oder? Und Jesus schaut ihn an. Vor allem ist es interessant, wie er ihn anschaut. Bei mir in meiner Übersetzung steht, da sagt Jesus den Mann voller Liebe an und sagt, eins fehlt dir noch. Und Jesus packt ihn genau an seiner Schutzschicht, nämlich an seinem Ego. Hammer, dass du das alles gemacht hast, aber ich weiß, dass es in deinem Leben etwas gibt, wo du mit versuchst, die Anerkennung der Welt zu gewinnen, und das ist dein Geld. Und er sagt zu dem reichen Jungen, gib dein Geld den Armen und lass deine Sicherheit los, lass dein Ego los damit, denn dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und kannst mir nachfolgen. Und für den reichen Jüngling war das zu viel. Man liest nur noch, dass er weggegangen ist und ich hoffe, dass er das irgendwie im Nachhinein noch erkannt hat. Eine andere Geschichte, die Geschichte von Martha und Maria, die steht in Lukas 10. Martha war eine Freundin von Jesus und sie hatte Jesus eingeladen nach Hause und die Jünger und wollte für sie kochen und alles, hat alles schön hergerichtet, hat geputzt, aufgeräumt, alles drum und dran. Und irgendwann war Jesus und seine Jünger waren da und sie hatten einen super Abend. Sie haben gegessen, es war super Stimmung und irgendwann hat Jesus angefangen, von Gottes Herzen zu erzählen. Und es war wunderschön. Aber Martha merkt auf einmal so, irgendwas ärgert mich hier. Ich bin diejenige, die die ganze Zeit hier am Aufräumen ist, die ganze Zeit alles am Machen ist, am Tun ist. Und das hat sie richtig sauer gemacht. Und dann ist sie irgendwann zu Jesus gegangen und hat ihm gesagt, kannst du bitte, bitte mal der Maria erzählen, dass sie mal aufstehen soll und mir auch mal helfen kann? Ich bin die ganze Zeit hier alles am Machen und sie sitzt da rum und zu deinen Füßen. Und Jesus schaut sie an und sagt, Martha, was ist hier los? Du bist nicht mit offenem, freien Herzen vor mir. Du versuchst die ganze Zeit alles richtig zu machen, um mir irgendetwas zu beweisen. Dass du alles hinkriegst, alles ordentlich machst, aber weißt du was, Martha, das ist dein Ego, lass das los. Du musst hier niemandem irgendetwas beweisen, du kannst das loslassen. Du kannst dich einfach vor meine Füße hinsetzen, mit freiem, offenem Herzen, du musst dir nichts leisten, setz dich einfach zu mir. Oder lass uns Nikodemus anschauen. Nikodemus war ein Schriftgelehrter, er wusste alles über Gott. Er kannte die Tora, die Gesetze, er hat viel, 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 viel gelernt. Und er merkte, dass dieser Jesus etwas ganz Besonderes ist und wollte mehr über ihn erfahren. Und dann geht er zu ihm und fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus spricht zu ihm und tritt genau auch in sein Ego. Weißt du was? Du hast so viel gelernt, du hast dir so viel Wissen angeeignet, du hast versucht, dein ganzes Leben, hast du versucht, diese Welt zu gewinnen, indem du dir so viel Wissen angeeignet hast, wie nur möglich. Und du hast versucht, dein Leben zu retten vor Gott. Um zu sagen, Gott, ich weiß so viel über dich, ich halte alle Gesetze. Aber Jesus sagt zu ihm und packt auch genau in dein Ego, in sein Ego, du musst von neuem geboren werden. Du musst werden wie ein kleines Kind, das gar nichts weiß. Erst dann kannst du mit freiem, offenen Herzen mir nachfolgen und dein Ego loslassen. Nachfolge ist heftig, Leute. Weil wenn wir versuchen, Jesus nachzufolgen, geht es nicht darum, wie gut ich dastehe vor den Menschen. Es geht auch nicht darum, dass Gott uns so ein schönes Leben beschert und wir immer wissen, wie alles zu laufen hat. Es bedeutet, dass ich meine Sicherheit loslasse, dass ich meine Suche nach Anerkennung loslasse, dass ich mich, und das musste ich für mich im letzten halben Jahr, die letzten Monate durchbuchstabieren. Weil Jesus hat mich genau hier gepackt und hat mir gesagt, Lennart, du versuchst so oft den Menschen zu gefallen, du versuchst vor allem so oft die Kontrolle zu erhalten, und wenn über die Kontrolle zu erhalten, um zu wissen, wie was zu laufen hat. Und wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann macht dich das richtig nervös. Aber weißt du was, Lennart, vertrau mir. Leg dein Ego ab. Es geht nicht darum, dass was irgendjemand über dich denkt. Es geht auch nicht darum, dass alles wissen muss, wie es läuft. Es geht darum, dass dein Herz offen vor mir ist. Und ich weiß nicht, was du gerade denkst oder wo vielleicht der Heilige Geist dich gerade packt, wo du merkst, das ist dein Ego, was du ablegen musst, um Jesus wirklich nachzufolgen. Und ich komme nochmal zu der Frage zurück, die ich am Anfang gestellt habe. Was bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden? Und dafür habe ich was vorbereitet, auch wieder einfach nur als zwei Bilder, um zu zeigen. Wir hätten zwei Krüge, die jetzt hier vor mir stehen oder auf dem Tisch, auf jeden Fall zwei Krüge. Einer ist gefüllt mit Wasser, einer ist gefüllt nur mit Tischtennisbällen. Und der eine Krug, das sind wir mit den Tischtennisbällen. Wir sind gefüllt mit den Werten, die uns die Welt prägt, vorzugeben, was wir sein müssen, um diese Anerkennung von den Menschen zu gewinnen. Aber weißt du, was Jesus sagt? Was Jesus auch zu mir gesagt hat? Lass das los. Schütte dich aus. Schütte dich rein in mich. Und dann passiert Folgendes. Dann kommt der zweite Krug. Und das ist Jesus. Und wenn wir diesen zweiten Krug voller Wasser in den einen Behälter kippen würden, wo die Tischtennisbälle drin sind, würden diese ganzen Tischtennisbälle rausfallen. Und es wird nur gefüllt mit dem, was wir wirklich brauchen. Das ist Jesus. Und dann sagt Jesus, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir am Ende unserer Kraft sind, kommt Gott zu uns und schüttet seine Kraft in mich rein. Und ich habe gemerkt, Jesus, ich merke, dass du da bist. Ich spüre, dass du da bist. Ich merke ein bisschen Kraft von dir, aber ich will mehr. Ich habe vielleicht ein bisschen von dir verstanden, nur ein bisschen, aber ich will mehr von dir, Jesus. Und genau dann geht Jesus mit uns tiefer. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, wo wir immer wieder sagen müssen, okay, Gott, ich habe das bis jetzt so verstanden und ich will mehr loslassen, mich mehr in dir finden, meine Sicherheit in dir finden. Und ich stelle mich hin und sage, Jesus, schütte du dich in mich rein. Und Jesus macht das. Er schüttet seine Gnade in dich rein. Und je mehr wir das machen, umso mehr wir ähnlicher werden wie Jesus, fängt es an, unser Ego bröckelt immer mehr und wir werden mit jedem Mal etwas freier. Je mehr wir uns füllen lassen von Jesus, fallen immer mehr dieser Tischtennisbälle aus diesem einen Krug. Und wir können Stückchen für Stückchen mehr verstehen, was es heißt, so zu sein wie Jesus. Mit echtem, freien, verletzlichen Herzen vor Gott zu kommen, so wie wir sind. Wie Gott uns geschaffen hat. Einfach zu sagen, Gott, du liebst mich und ich muss nicht für meine Anerkennung kämpfen. Ich muss nicht für meine Sicherheiten kämpfen. Ich kann dir vertrauen und ich kann mein Ego loslassen. Und ich kann mein Kreuz auf mich nehmen und dass ich deinen Willen tue, dass ich tue, was du für mich vorbereitet hast. Egal, was die Leute davon denken. Egal, ob es sicher oder unsicher ist. Egal, was irgendjemand darüber denkt. Ich lass nicht los und ich empfange deine Gnade. Und wisst ihr was? Jesus hat uns das auch noch vorgelebt. Als er im Garten Gethsemane saß, hat er geschwitzt. Er hat geschwitzt, weil er Angst hatte. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, er wird sein Kreuz auf sich nehmen. Und er hatte Angst davor. Aber er hat sich entschieden. Sorgen, dass er